Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 8. Alexander Gard, wie richtet man eine Kirche auf Mission aus?
In dieser vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute ist es ein bisschen anders als sonst. Wir präsentieren euch ein Gespräch mit dem deutschen Pfarrer Alexander Gard aus Wittenberg. Er war an der Tagung vom Landeskirchenforum vom 29. Oktober der Hauptreferent gewesen. Und ich selber konnte nicht teilnehmen an dem Gespräch. Aber die Präsidentin vom Landeskirchenforum, Viviane Krug-Robeau, hat mich im Gespräch mit dem Alexander Gard nach der Tagung vertreten.
Hallo Alexander Gard, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor, wer bist du?
Also ich bin Pfarrer in Wittenberg, das liegt in Ostdeutschland. Und da bin ich an Martin Luthers Kirche, also die Mutterkirche der Reformation. Da bin ich seit 2016 und eigentlich da angetreten, um dieser traditionsreichen Kirche da sie für die Zukunft flott zu machen. Also dass wir irgendwie da auf Mission drehen als Kirche. Wir verlieren jedes Jahr 100 Mitglieder, nicht durch Kirchenaustritt, aber einfach, weil die Kirche schrumpft. Und wir müssen ganz neu aufbrechen, sind aber als Kirche irgendwie überfordert, weil wir das nie mussten, weil alle immer da waren. Zumindest bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Ja. Jetzt hast du dich ja sehr mit Religionssoziologie beschäftigt. Meine Frage, wie steht es denn um die Volkskirche?
Also erstmal müssen wir mal kurz den Begriff Volkskirche klären. Volkskirche meint ursprünglich, dass die beiden Größen Kirche und Volk identisch waren. Alle gehörten automatisch zur Kirche, zu einer der beiden Kirchen, je nachdem, evangelisch oder katholisch, mit Ausnahme der Juden, für die ein Sonderstatus galt, gilt. Und das ist das, was man eigentlich unter Volkskirche versteht. Wir haben heute in diesem Sinne eigentlich gar keine Volkskirche mehr, sondern wir haben höchstens eine Kirche für das Volk. Das ist aber etwas anderes. Und Kirche für das Volk, wir kommen heute in eine missionarische Situation. So glaube ich, zur Option geworden. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dabei zu sein. Der Glaube wird auch nicht mehr weitergegeben durch die Eltern zum großen Teil. Es sind, das haben religionssoziologische Erhebungen gegeben, eigentlich fast nur noch Evangelikale, die den Glauben weitergeben an die nächste Generation. Das ist ein interessantes Ergebnis. Und wir müssen als Kirche aufbrechen und Mission oder missionarischer Aufbruch ist alternativlos, wenn wir nicht in der Bedeutungslosigkeit und der Marginalisierung versinken wollen. Ganz einfach, weil die Kirchenmitgliedschaft zurückgeht und unser Kirchenmodell ist es nicht gewohnt, also zu missionieren, weil alle einfach da waren. Und wir müssen heute etwas lernen, was wir noch nie nötig hatten und was wir noch nie mussten, was aber in einem Missionsland wichtig ist. Wir sind damit meine ich Schweiz und Deutschland, wie überhaupt Europa, wir sind ein Missionskontinent, wir sind ein Missionsland geworden und Missionsland erfordert eine Missionskirche. Wir sind aber keine Missionskirchen, weil wir ein ganz anderes Erbe mit uns herumschleppen. Und deswegen ist ein Umbau, also das ist ein Umbau unseres Betriebssystems nötig. Und das ist eine große Herausforderung. Die meisten vom Kirchenpfleger, vom Gemeindekirchenrat, wie ich sagen würde, bis zum Bischof, bis zum Kirchenleiter, sie denken und operieren aber noch im Kirchenmodell einer Betreuungskirche, wo man einfach die Leute betreut, pastoral betreut, die da sind. Das ist ja auch wichtig, es bleibt ja auch weiterhin unsere Aufgabe. Aber wenn das nur unsere Aufgabe ist, dann wird es immer weniger und am Schluss ist kaum noch jemand da, den wir betreuen können. Und wir selber auch nicht mehr da, weil wenn zu wenig Leute da sind, kann man das System nicht mehr finanzieren. Von daher müssen wir eine Missionskirche werden. Und das ist alternativlos. Und das Kirchenleitung, überhaupt Kirchenleuten beizubringen, ist manchmal nicht einfach.
Mission ist ein schwieriges Wort.
Ich finde das Wort gar nicht schwierig, weil das ein ganz normales Wort ist. So viele Unternehmen, die sagen, wir haben eine Mission oder es ist unsere Mission, das und das zu erreichen. In Gesprächen wird es, die Deutsche Bahn hat eine Mission. Und das Wort Mission ist ganz ein normales Wort geworden. Nur im christlichen Zusammenhang ist es kontaminiert. Aber es gibt aus meiner Sicht keine Alternative dazu. Alle versuchen ein anderes Wort. Ja, wir dürfen nicht mehr Mission nennen. Ja, was denn sonst? Missio, Missio Dei. Missio heißt einfach nur Sendung.
Kulturelle Mission oder interkulturelles Christentum. Ja. Aber am Schluss meinen wir alle Mission, oder?
Ja, und ich meine, wir sind eine missionierende Gesellschaft. Wenn ich nur daran denke, wie unsere Veganer-Freunde, die uns missionieren wollen. Und ich finde das auch okay, weil ich gebe das weiter, was ich denke, was gut ist und was auch anderen gut täte. Manche überzeugen Mensch, hast du den Kaffee schon mal probiert? Du musst diesen Kaffee nehmen. Hast du das schon mal probiert? Und du musst unbedingt, bei deinen Beschwerden musst du einen Yogakurs besuchen. Also unentwegt ist unsere Gesellschaft eine missionierende Gesellschaft. Wir nennen es nicht so, aber ist das eigentlich? Ich habe etwas Gutes gefunden, was mir gut tut und was ich für gut halte und überlege natürlich, könnte das auch etwas für dich sein und preise das an. Und Kirche muss das heute machen. Und wenn ihr das peinlich ist, also ich würde doch keine Autofirma, meinetwegen Audi, in Audi abkaufen, wenn dem mir sagen würde, naja, also wir haben in unserer Geschichte haben wir ganz viele Fehler gemacht und wir sind gar nicht überzeugt von dem und so, würde ich sagen, wisst ihr was, dann kaufe ich doch einen Japaner. Ja.
Aber wenn wir es von Religionssoziologie haben, dann gibt es ja auch die Schule, die sagt, die Religion wird ganz verschwinden, das Bedürfnis wird verschwinden. Beobachtet man ja nicht. Leute sind religiös, nur irgendwie das mit der Institution, das spricht sie nicht an.
Also erst einmal, man nennt das die Säkularisierungsthese, die besagt, zusammengefasst, dass Religion verschwinden wird in dem Maße, wie die Menschheit mit Wohlstand und mit Bildung versorgt ist. Diese These gilt als weithin gescheitert, weil gerade Gesellschaften, die sich im Aufschwung befinden an Technologie, an Bildung, also wie China, wie die Tigerstaaten und so weiter, die haben einen Aufbruch des Christentums in einer Dynamik, die wir uns in Europa kaum vorstellen können. Also wo der Aufschwung des christlichen Glaubens Hand in Hand geht mit Modernisierungsprozessen. Und das ist der totale Widerspruch, deswegen hält kaum noch einer an der Säkularisierungsthese fest, oder es gibt ein paar Vertreter, das ist dann die sogenannte modifizierte Säkularisierungsthese, die wenigstens abmildern und ändern, so ungefähr wie, die gilt vor allen Dingen für Europa aufgrund der Aufklärung und. Aber das ist ein Fachthema. Glaube bleibt ein ganz wichtiges Thema, nur das Glaube, also die spirituellen Bedürfnisse sind immer mehr verändert, sie sind nicht mehr so kirchlich, also auf kirchliche Bedürfnisse ausgerichtet, das ist das Eigenartige. Der spirituelle Hunger bleibt, der sich unterschiedlich äußert, aber die Menschen verlieren das Interesse an so typisch kirchliche Religiosität, also das geht zurück. Und das hängt auch mit unserem Kirchensystem zusammen, das hängt zusammen, dass auch das Christentum bei uns in Europa, es ist zu verkopft, es ist zu erfahrungsarm, es ist zu wenig mystisch. Und das ist für Gott und für Spiritualitätssucher oft nicht attraktiv genug. Dabei ist geistliche Faszination ist unser Markenkern, weil der Markenkern, Entschuldigung, dass ich in dieser Wirtschaftssprache spreche, aber die versteht man nun mal auch im säkularen Bereich. Wir haben als Mittelpunkt unserer Marke, unseres Glaubens, die faszinierendste Person, die es je gab auf dieser Erde, das ist Jesus Christus. Und er fasziniert Leute, Christen wie Nichtchristen, wie zum Beispiel Gandhi oder Tolstoi oder auch Einstein als Jude war total fasziniert von der Person Jesu. Und da steckt so eine unglaubliche Faszination drin. Und gerade diesen Markenkern, den finden wir, also in einigen europäischen Kirchen, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, wird die Faszination Christi, indem wir Jesus Christus einer Säkularisierung unterziehen. Man nennt das auch die Selbstsäkularisierung der Kirche, indem Jesus nicht mehr der Sohn Gottes, der für unsere Sünde starb, der von Gott kam, sondern er ist dann eher ein religiöser Influencer, ein frommer Sozialarbeiter, einer, der etwas Tolles wollte, aber leider gescheitert ist. Und das ist zwar schön, aber das übt nicht die Faszination aus, also eine religiöse Faszination, dass ich begeistert bin, dass mir Gott auf diese Weise nahe kommt, mein Leben mit einem Frieden und mit einem Glanz erfüllt, was diese Welt einfach nicht geben kann.
Aber dann bleibt ja die Frage, wenn das so mystisch und auch sehr persönlich, wie du schilderst, soll man dann die Kirche als Institution überhaupt retten?
Glaube hat die Tendenz, Sozialgestalt anzunehmen. Also Sozialgestalt, man versammelt sich. Es werden immer mehr Leute. Man merkt, unser Musiker, der hat so viel zu tun, die ganzen Chorgruppen und Bands oder was es alles gibt, das kann der nicht nebenbei machen. Das heißt, wir müssen den anstellen. Um ihn anzustellen, braucht es einen Anstellungsträger, mindestens einen Verein. Das Gleiche gilt für den Pastor. Also dort, wo sich Gemeinde versammelt, wird sie Sozialgestalt. Sozialgestalt heißt immer, sie wird Arbeitgeber, sie wird Institution, sie bildet Institutionen. Von daher ist, also die Idee, die Kirche abzuschaffen, ist Unfug, weil dort, wo sich Glaube formiert sich auch Institutionelles. Man darf nur nicht den Fehler machen, dass man denkt, die Institution ist schon Kirche Jesu, sondern Kirche Jesu ist Familie Gottes, ist die Gemeinschaft derer, die Jesus Christus nachfolgen. Und diese Gemeinschaft braucht Institutionen, um in dieser Welt wirksam zu sein, aber sie ist selbst keine Institution.
Und wie kommt man dann die Mitglieder zu dem, dass sie merken, okay, hier geht es nicht nur um Institution, sondern dass sie den Bezug bekommen, okay, hier erlebe ich Gott oder hier ist etwas Spirituelles erfahrbar, hier kann ich auftanken, hier ist etwas Reelles für mein Leben. Wie schaffen wir diesen Gap als Kirche zu meistern?
Das ist die Frage, wie gewinnen wir an geistlicher oder spiritueller Kraft? Das ist im Grunde genommen die Frage. Wir haben ja schon seit Jahren, haben wir eine spirituelle Sehnsuchtsbewegung unter den Menschen. Man spricht also, dass die
Also in Europa, würdest du jetzt sagen?
Ja, in Europa, weltweit ist das eigentlich. Aber wir wollen das mal auf Europa, auch auf den deutschsprachigen Raum beschränken. Ja. Genau. Oder wie es Günther Nenning gesagt hat, österreichischer Journalist über die Kirchen. Die Sehnsucht boomt, aber die Kirchen leeren sich. Diesen Widerspruch hat er formuliert. Und das würde ich auch sagen, es ist eine spirituelle Sehnsucht da, das merke ich immer wieder. Und man muss nur in eine Buchhandlung gehen, eine für diesen großen Buchhandlung, wo du dann auch diese, also in Berlin Dussmann, eine riesige Buchhandlung, und da gibt's so eine Sparte, da bin ich sehr gerne, da gibt's so eine, da heißt es Esoterik / Religion. Es wird also in einem. Und da ist, oder es steht nur noch Spiritualität da. Und da ist unglaublich, was es da an Engel und sonstigen Büchern gibt. Und ich merke, der Anteil an wirklich christlicher Literatur ist relativ gering. Also schon dieser Blick zeigt, es ist ein enormes spirituelles Interesse. Und der Anteil derer, die bei uns an den Kirchen anklopfen, nimmt ja eher ab. Und wie kommt das eigentlich? Die Sehnsucht boomt, das Interesse boomt und es wäre zu erwarten, dass sie bei den Kirchen anklopfen. Nein, sie klopfen nicht bei den Kirchen an, weil sie sie nicht für spirituell kompetent halten, sondern sie nehmen Kirche wahr als Arbeitgeber, was auch okay ist, aber sie nehmen Kirche wahr als politischer Influencer, ja. Aber eigentlich unsere Kernkompetenz, und der Kernkompetenz liegt in der Faszination Gottes und in der Sinngebung. Da trauen sie uns nicht wirklich viele Menschen eine formierende Kraft zu. Und an dieser Stelle, wenn die Menschen, die ein spirituelles Interesse haben, bei der Kirche anklopfen, wie es in Afrika und in Südamerika, in Tigerstaaten und überall ist, da wenn das wieder zunimmt und wenn an dieser Stelle Kirchen wirklich Orte werden, wo sie Gotteserfahrung machen können, wo sich Gemeinschaft bildet, die eine andere Qualität hat als Gemeinschaft in einer Gewerkschaft oder in einem Sozialverein, weil da nochmal andere Werte sind und so. Und da sind wir auf einem interessanten Weg, dass wir Jesus Christus wiederentdecken. Also die Faszination, die von unserem Kernperson ausgeht, die ist ungeheuer.
Also wenn du von Jesus Christus sprichst, was für ein Jesus Christus? Also es wird ja schon in der Kirche, in allen Kirchen wird Jesus Christus irgendwie erwähnt. Aber wenn du von Jesus Christus sprichst, wer meinst du damit?
Ich meine den apostolisch-biblisch-reformatorischen Jesus. Ja, Entschuldigung, sowas kann man also nur zusammenzufassen. In der Kirche, der Jesus, wie er in der Kirche erfahren wird, als Erlöser, als der, von dem eine unglaubliche Kraft und Licht ausgeht für unser Leben, das ist eine Erfahrung durch die Kirchengeschichte hindurch. Der Jesus, der ein Erlöser ist, der von Gott kommt und sich irgendwie mit Gott in Kontakt, in Beziehung bringt. Und der Jesus, der bezeugt wird in der Heiligen Schrift, der erfahren wird in der Kirche, den die Reformatoren wieder ganz neu, die haben ja das Zentrum des Glaubens wieder ganz neu in den Fokus gestellt. Der Jesus, der erfahren wird und geglaubt wird von den Katholiken bis zu den Pfingstlern. Ja, also diese Weite ist auch drin. Wir haben ja als Protestanten den Jesus nicht für uns gepachtet, sondern er ist der Gründer einer unglaublichen Gottesbewegung. Und diesen Jesus meine ich, den ganzen Jesus, oder wie Luther hat es ja zusammengefasst, in einer Formulierung, die sehr nahrhaft ist, aber die wie ein Brühwürfel aufgelöst werden muss. Und das ist Jesus Christus, Sohn Gottes, der Retter vor Sünde, Tod und Teufel. Das sind ganz viele Metaphern, aber das ist der volle Ansatz, die volle Breitseite, wer Jesus ist. Und wo Jesus klein gemacht wird, also sozusagen als ein besonders religiös begabter oder prophetischer Mensch, und wie bei den Moslems, die sprechen ja nicht vom Sohn Gottes, sondern Jesus der Gesandte, von Gott Gesandte. Das sind auch die Propheten, aber er ist mehr als ein Gesandter, er ist Gott selber, der zu uns gekommen ist. Und das ist unser Markenkern. Und wo dieser Markenkern reduktionistisch klein gemacht wird, weil wir das sozusagen an das gerade aktuelle Verstehbare anpassen, machen wir einen riesengroßen Fehler und machen ein großes Gottesgeheimnis klein.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ging es ja zuerst darum, dass die Kirche und die Kirchenleute zuerst erfasst werden von diesem Erlöser Christus Jesus, und dass man dann hinausgeht missionarisch und den Leuten davon erzählt.
Ich weiß nicht, ob das so eine sinnvolle Reihenfolge ist, wenn wir also ansetzen. Also wenn ich erst warte mit der Erneuerung der Kirche, bis der letzte Oberkirchenrat nickt, da können wir lange warten, weil Institutionen erneuern sich nicht von oben, Institutionstheorie, sondern Institutionen erneuern sich durch Krisen. Und die Kirche als eine alte, in manchen Bereichen ziemlich festgefahrene Institution erneuert sich nicht einfach so von oben, weil ein paar eine gute Einsicht haben, sondern sie erneuert sich durch die Krise, laufen die Leute davon, ihr geht das Geld aus und sie wird fragen, wo liegen die Ressourcen unserer eigentlichen Kraft, wo, was ist unser Erfolgsmodell? Und da muss man dorthin gucken, nämlich einmal in den Anfang, ja, die Initialzündung Pfingsten und dann sozusagen die ersten 3 Jahrhunderte des Christentums. Dann muss man dorthin gucken, wo diese fantastischen Bewegungen, die wir heute, wie die entstanden, sich ausgebreitet haben. Also da fällt mir ein die franziskanische Bewegung, dann der Pietismus um August Hermann Franke und Spener und wie sie alle hießen. Dann die Missionsbewegung. Auch Martin Luther ist hier zu nennen, auch viele katholische Aufbrüche sind hier zu nennen. Und die Pfingstkirchen, das ist ja das erfolgreichste missionarische Modell aller Zeiten, hat ja vor rund 110 Jahren als eine kleine radikale Minderheit, der keiner damals auch nur eine Chance gegeben hätte, ist heute zur weltweit stärksten missionarischen Bewegung geworden, mit einem jährlichen Wachstum dieser Bewegung von 20 Millionen jedes Jahr. Ja, so eine interessante Geschichte haben wir, und die Erneuerung kommt bei uns eigentlich, dass wir auch einsehen, dass wir verstehen, hier geht eine Ära zu Ende, die Ära der Volks- und Staatskirche, und dass wir wieder eine missionsgeformte Kirche werden müssen. Und wir orientieren uns an den Aufbrüchen der Geschichte und an den Aufbrüchen heute weltweit. Das Christentum von heute lässt sich aus meiner Sicht immer mehr als eine globale Bewegung, nur als eine globale Bewegung verstehen, als eine Aufbruchsbewegung. Und da müssen wir feststellen, dass wir als Europa, was die Dynamik anbetrifft, mittlerweile fast das Schlusslicht sind. Ja, und wir können uns auch weltweit orientieren, und ich sehe unglaubliche Chancen da drin, weil dieses dynamische Christentum wächst in einer Weise, wie es noch nie da gewesen war in der ganzen Geschichte. Wenn man das religionssoziologisch untersucht, es ist atemberaubend.
Aber bei uns in Deutschland, in der Schweiz, da dümpeln wir so vor uns hin und wir versuchen irgendwie den Rückbau korrekt abzuwickeln.
Ja, ich glaube, das ist ein Tunnelblick. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Es gibt keinen Rückbau abzuwickeln. Man darf das Christentum nicht nur verengt sehen, indem man auf die beiden Monopolisten, evangelische Landeskirche, katholische Kirche, schaut, sondern es gibt also zwei Bewegungen. Die eine ist eine Niedergangs- und das andere ist eine Aufschwungsbewegung. Die Niedergangsbewegung ist geerbte und institutionelle kirchliche Religiosität ist am Schwinden. Das kann man ganz einfach nachweisen, das ist klar. Und individuelle und gewählte Religiosität ist am Wachstum. Da haben wir eine Aufschwungsbewegung. Nur, dass wir diese Aufschwungsbewegung zahlenmäßig noch schlecht verifizieren können. Ganz anders zum Beispiel in England, denen schon vor 50 Jahren, vor 70 Jahren das Geld ausgegangen ist, der anglikanischen Kirche. Dort können wir das schon verifizieren. Man kann es eigentlich auch zum Beispiel in so einer modernen Stadt wie Berlin mit einer relativ langen Geschichte der Säkularisierung auch schon verifizieren. Wir haben in Berlin an die 200 Gemeindegründungen. Wir haben viele neue aufstrebende Gemeinden und Bewegungen. Die sind aber leider nicht Landeskirche, weder katholisch noch evangelisch, sondern sind Migrantenkirchen, die zum Teil missionieren, Deutsche erreichen. Die Gemeinde eines Freundes ist innerhalb kurzer Zeit von 0 auf 400 Gottesdienstbesuchern gewachsen. Viel junge Leute drunter. Wir haben mehrere solche Bewegungen. In England haben wir das schon, die haben ja sehr viele sogenannte Megachurches. Eine Megachurch ist eine Gemeinde mit über 2000 Mitgliedern. Und die haben zig Megachurches, weil die schon länger diese Situation haben. Und unter diesen Megachurches ist auch eine staatskirchliche, also anglikanische Gemeinde. Das ist Holy Trinity Brompton. Sonst sind das fast alles Migrantenkirchen. Und hier kommen wir in eine Dynamik. Und mir liegt es ganz besonders auf dem Herzen, dass durch die Migranten, die kommen, und vor denen die Leute ja teilweise Angst haben, ich glaube, dass dahinter auch eine von Gott geschickte Bewegung ist, weil das bedeutet weithin, ich erlebe das auch schon in Berlin, ja, auch teilweise in Wittenberg, das ist eine Frischzellenzufuhr für unsere traditionellen Kirchen, weil da begegnet uns ein Glaube und eine Faszination und eine Lust am Gebet, um Gott zu loben, was wir gar nicht mehr kennen, was wir aber kennen als Teil unserer Geschichte.
Und denkst du, ist das der Weg, neue Mission in der deutschsprachigen Raum zu leben? Weil manchmal erlebe ich auch, dass man das von außen, von den Ausländern auch nicht so ernst nimmt und sagt, ja, in Afrika betet ihr Gott so an, oder ja, in Südamerika ist das sicher so, bei uns ist das anders. Oder wie erlebst du das?
Ja. Eine meiner Grundüberzeugungen ist, es gibt für das Gemeindewachstum gibt es keinen deutschen, auch keinen helvetischen Sonderweg. Sondern es gibt ganz bestimmte Basisgesetze, die weltweit wirken. Ich habe das mal versucht zusammenzuwickeln oder so aus der Sicht der Religionssoziologie der Entwicklung weltweit, dass Gemeinde wächst. Das sind ganz bestimmte Basisprinzipien, die natürlich dann inkulturiert werden müssen und die in den Kulturen unterschiedlich aussehen. Und Es sind ganz bestimmte Basisprinzipien auch bei uns. Also einmal ist es der Markenkern, das ist die Faszination an Jesus Christus. Also es ist kein allgemeines Gottesblabla, wie ich es leider in vielen landeskirchlichen Veranstaltungen bei uns in Deutschland erleben kann, dass man sich gar nicht mehr traut, von Jesus zu reden, sondern höchstens noch so als Influencer und so, aber nicht mehr als der, der ist. Ja, aber das ist unser Markenkern, ist Jesus Christus. Das zweite ist die Lehre vom Heiligen Geist. Da gibt es eine Dynamik in der weltweiten Kirche, eine Faszination, eine Erfahrung der Unmittelbarkeit Gottes, die uns so fremd ist. Wir haben ein Defizit an Gotteserfahrung in unseren Kirchen. Und das muss aber so nicht sein, weil wir können aus der weltweiten Aufbruchsbewegung des Christentums lernen, die kommen aus einer dichteren Gotteserfahrung. Und da müssen wir uns überlegen, wie werden Menschen Christen. Da gibt es ein schönes Zitat von Karl Rahner, großer Theologe, katholischer Theologe. Der hat in 60er Jahren ein Wort gesagt, ein prophetisches Wort, wie ich finde, dessen Richtigkeit wir heute erst so richtig erkennen, Schritt für Schritt. Er hat gesagt, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Mystiker ist ein Begriff aus der katholischen Tradition und umschreibt einfach nur, ein Mystiker heißt, als die Augen schließen. Ein Mystiker ist einer, der die Erfahrung Gottes macht. Wenn er Gottes Liebe spürt, wenn er Gottes Nähe spürt, ist er im Grunde genommen ein Mystiker. Und Karl Rahner sagt, in Zukunft genügt es nicht mehr, einfach nur mit der Kirche zu glauben, sondern Menschen brauchen in einer Zeit, wo der christliche Glaube zu einem Minderheitenphänomen wird, eine eigene Vergewisserung. Und das öffnet auch einen neuen Weg. Das heißt, die Lehre vom Heiligen Geist muss ganz, wir brauchen eine erneuerte Lehre vom Heiligen Geist in der Pneumatologie. Wir brauchen eine erneuerte Pneumatologie. Hier können wir weltweit von den Kirchen lernen. Ich habe versucht, eine Pneumatologie zu entwickeln, was das für uns heute heißt. Und das werden die Kirchen entdecken müssen. Und sie werden die Erfahrung machen, Gott ist da und er ist erfahrbar. Ja. Und was wir da noch brauchen, ist eine Bewegung der Inkulturation des Evangeliums. Wir haben als alte Kirchen, wir haben alt meine ich nicht qualitativ, sondern einfach auch schön von unserer Tradition her, aber wir haben ein Problem, wir befinden uns in einer kulturellen Selbstisolation. Das heißt, unsere Sprache, unsere Kultur wird weiterhin nicht mehr verstanden und wir müssen in einer ganz neuen Weise auf unterschiedliche kulturellen Gruppen, ja, unsere Gesellschaft ist ja fragmentiert in viele unterschiedliche Szenen und Milieus und wir müssen ganz stark übersetzen in unterschiedlichen Milieus und zumindest gilt das für Deutschland, wahrscheinlich auch für die Schweiz, dass wir nur ganz bestimmte bürgerliche Milieus überhaupt noch erreichen. Und das ist auch eine enorme Herausforderung, die wir haben. Und teilweise machen uns das, also schon die Freikirchen, die Pfingstkirchen, die zum Teil in einer bestürzten Fülle Menschen erreichen, ganz einfach, weil es zwar das alte Evangelium ist, dass sie es aber präsentieren in einer neuen kulturellen Gestalt, oft in der Gestalt von Popkultur, was von traditionellen Kirchen stark kritisiert wird. Sicherlich gibt es da auch einiges zu kritisieren, aber der Ansatz ist grundsätzlich wichtig und es ist vor allen Dingen ein biblischer Ansatz von Paulus, wenn Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, um alle zu erreichen, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche und so weiter. Da ist dieser Ansatz. Und das müssen wir lernen. Früher haben wir unsere schöne Kirchenkultur gehabt, haben die Türen weit aufgemacht, laut gebimmelt und gehofft, dass alle kommen. Und heute sind wir in der Erfahrung, es kommen immer weniger Menschen.
Du hast heute an der Tagung des Landeskirchenforums erzählt von einem zweiten Gottesdienstformat. Normalerweise feierst du Gottesdienst nämlich an einem Talar und mit einer ausgefeilten Liturgie. Ja. Wo man fast studiert haben muss und dann aber gibt es...
Muss man studiert haben.
Aber dann habt ihr euch noch andere Gedanken gemacht. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, also wir haben, wie gesagt, diesen schönen liturgischen in Deutschland. Als Lutheraner sind wir natürlich ein bisschen liturgischer. Wir haben sogar liturgische Gewänder, farbig und so. Also ja, auch was fürs Auge, nicht einfach nur schwarz, auch was fürs Auge. Und ich mag das und das ist schön. Das ist aber nur verständlich für Leute, die schon lange in der Kirche zu Hause sind, die diese Wechselgesänge kennen und so. Jemand, der nicht in der Kirche zu Hause ist, und das ist ja der weit überragende Teil unserer Bevölkerung, den begegnet eine völlig fremde Welt. Und kircheninterne Leute denken, man könne die Menschen damit faszinieren, Vielleicht gibt es da welche, aber normalerweise ist das denen zu fremd. Es ist für die so, also wie für mich, wenn ich in den Gottesdienst in eine Moschee ginge, begegnen mir auch eine völlig andere Kultur, die ich nicht verstehe. Ja. Und wir haben uns gesagt, wie könnte ein Gottesdienst aussehen? Also wir nennen ihn nicht Gottesdienst, aber ein einladender Gottesdienst für Menschen, die einfach kulturell anders ticken. Ja, also ein Gottesdienst für Menschen ohne liturgische oder theologische Vorkenntnisse. Und da haben wir Church at Night entwickelt, ein charmanten Nachtgottesdienst, auch kein Gottesdienst für alle, weil Leute sagen, damit erreicht er ja auch nicht alle. Ja, sage ich, natürlich erreichen wir nicht alle damit. Wir aber erreichen andere. Und das ist ein Gottesdienst, der wird sehr gut angenommen. Und das ist wie, als ob wir da eine völlig andere Gemeinde, das ist ganz andere Leute, zum Teil Leute, die gar nicht in der Kirche sind, Leute, die aber irgendwie spirituell ticken, offen sind und Menschen, denen wir versuchen, in ihre Kultur das kostbare Evangelium zu kommunizieren, dass sie es verstehen und darauf reagieren können und erkennen können. Das ist ein Teil unseres Lebens. Und ich denke, dass wir solche Aufgaben heute vor uns haben und dass wir ganz unterschiedliche Kirchen brauchen, auch mit einem unterschiedlichen kulturellen Profil. Und ich freue mich auf die Zukunft, weil da ist viel mehr möglich, als wir im Moment für wahrscheinlich halten.
Kannst du das mit Church Night kurz sagen? Also ihr habt eine sehr alte gotische Kirche und was bedeutet Church at Night?
Church at Night, auf Deutsch Kirche zur Nacht, irgendwann ist dieser Artikel, dieser Name hat sich so eingebürgert, aber wie dem auch sei, diese Kirche ist sehr sparsam beleuchtet, farbig. Und Leuten gefällt, wenn sie hineinkommen, es ist eine gewisse Anonymität da. Musik läuft zunächst erstmal von Konserve, die kommen da rein, ist ein ganz wunderschöner Raum. Und dann haben wir so einen Gottesdienst mit einer kleinen Band, wo es eher meditative Musik, eine Mischung aus Vortragsmusik und Lieder zum Mitsingen, wo die Leute dann ihr Handy zücken, damit sie die Texte mitlesen können. Manchmal, wir haben so ein Liedblatt, so ein Liedheft, das nennt sich Segenslieder, aber oft machen wir auch einfach Liedzettel. Dann haben wir Texte, meditative Texte manchmal. Und ich habe immer, das ist besonders wichtig, einen Interviewgast. Ein Interviewgast aus dem prallen Leben, damit das pralle Leben auch dort, also zu einer Begegnung kommt zwischen dem prallen Leben und zwischen dem Evangelium. Da kann also sein, dass ein Polizist auftaucht, da war, dass Arzt oder jemand aus der Kultur oder aus dem Fernsehen oder ganz normale Leute, die ihren Alltag bestreiten und die eine interessante Geschichte zu erzählen haben, die sind meine Interviewgäste. Und ich suche einen Interviewpartner raus, der meist etwas mit dem Thema zu tun hat. Und wir nehmen Themen, die einfach in der Luft liegen. Ja. Das nächste Church at Night jetzt im November ist das Thema Beruf und Berufung, wo ich zum Beispiel einen Polizisten da habe, der in einem der Brennpunkte Berlins als Polizist arbeitet, nämlich auf dem Alexanderplatz. Und was der zu erzählen hat, das ist so herausfordernd und wie er ist Christ, wie er auch ein Stück ein Seelsorger seiner Kollegen geworden ist, weil es da viele Dinge gibt, mit denen sie nicht klarkommen. Und das macht den Leuten Freude und dann gibt es auch eine Verkündigung und Gebet und danach bieten wir Segen an. Und da meine Kollegen und ich und unsere Frauen, dass wir für die Leute beten, die stellen sich dann an und für einen persönlichen Segen und wir beten für sie, legen ihnen die Hand auf und da stehen die Leute an und da kommen Leute auch zum Gebet, die irgendwie an Gott glauben, aber sie sind gar nicht in der Kirche drin. Also man darf nicht denken, dass Leute, die an Gott glauben, automatisch in der Kirche sind. Wir haben Leute in der Kirche, die glauben nicht an Gott. Und wir haben Leute außerhalb der Kirche, die an Gott glauben. Sehr, sehr interessant, ein Phänomen besonders in Ostdeutschland. Ja, und dort laden wir dann auch ein zu Glaubenskursen und so. Also das ist sozusagen eine ganz neue Kontaktstelle zu Menschen, um das traditionelle, festgefügte Setting von Kirche zu verlassen und uns aufzumachen zu neuen Ufern.
Also drei Dinge habe ich gehört. Jesus Christus, nicht so ein allgemeines Gerede von Gott.
Ja.
Der Heilige Geist, dass der wirkt in uns heute. Und dann sich gut überlegen, wie können wir mit Menschen in Kontakt sein und mit ihnen in ihrer Welt über diese beiden Dinge reden. Ist das korrekt?
Ja, reden, also ja. Dass sie etwas davon spüren, ist manchmal mehr als reden. Manchmal ist es, sie spüren, sie sind in dieser Kirche drin, sie spüren etwas, etwas von Heiligkeit, möchte ich sagen. Da ist etwas, was viel größer ist als ich, und das ist unglaublich faszinierend. Und sie entdecken Schritt für Schritt, dass es etwas Personales ist. Weil viele glauben ja erstmal an so eine irgendwie, ja, das kann ja alle von selber geworden sein, da war halt so eine Kraft. Und je näher sie den Gott kennen, umso mehr kennen sie, es ist Personal, ich bin geliebt. Und dann entdecken sie dieser personale Gott hat eine Kommunikationsoffensive gestartet, nämlich, dass dieser Gott einer von uns wird, dass er irgendwie in Jesus Christus, in einen Menschen zu uns kommt und sich erfahrbar macht, seinen Charakter zeigt und dann schließlich, ja, also wirklich stirbt als arme Sau, muss ich wirklich mal so respektlos sagen, weil so furchtbar war dieser Tod. Also es ist das größte Zeichen, dass Gott sagt, ich lass mich von euch zu Tode schinden, um euch zu zeigen, dass ihr radikal geliebt seid. Und das ist so dann so, also das ist der Gipfel, das zu entdecken. Und wenn Leute diese Faszination in sich reinlassen, dann kommt also der Punkt, ich möchte da dazugehören und möchte dabei sein.
Also du würdest sagen, es geht auch darum, den Glauben zu erfahren. Also wenn man erlebt, dass Gott eben nicht vor 2000 Jahren war, in Jesus Christus sich offenbarte, sondern auch heute sich noch offenbart, ist das wie die Revolution für die Kirche bei uns.
Ja, ich denke, dass es Gotteserfahrung ist. Man darf natürlich das nicht aufzureden. Es gibt natürlich auch Wahrheit außerhalb von uns, die ist unabhängig von unserer Erfahrung. Aber es gibt einen Zugang zur Faszination Gottes. Und dieser Zugang hat etwas mit Jesus Christus, möchte ich mal ganz allgemein sagen, hat etwas mit Jesus Christus zu tun. Und in dem Maße, wie ich mich für diese Wirklichkeit öffne und diese Wirklichkeit entdecke, merke ich, da kommt etwas, eine Faszination, eine Liebe wird Teil meines Lebens. In meinem Dienst auch Gemeindegründer sind viele Menschen zum Glauben gekommen und haben diese, also wie viel Tränen und ich gesehen habe, weil Menschen diese Berührung Gottes erlebt haben und die eröffnet etwas, eine Lebensgemeinschaft mit Gott. Das Leben wird deswegen nicht konfliktfrei oder konfliktärmer, aber da gibt es ein Gott, der mich tröstet, der mich hält und vor allen Dingen auch die Gewissheit, da gibt es eine Zukunft bei Gott, denn ich bin eigentlich ein spirituelles Wesen. Das gibt mir manchmal auch eine gewisse Gelassenheit zu Themen wie Sterben oder meiner eigenen Vergänglichkeit, und das tut Menschen gut.
Und welche Rolle, würdest du sagen, hat in dem Ganzen das Wort Gottes oder die Bibel? Also ich erlebe immer wieder, dass auch Christen mit dem Mühe haben. Und wie schaffen wir es, ja, kirchenfähige Menschen für das Wort Gottes zu begeistern? Oder welche Rolle spielt überhaupt das Wort Gottes in diesem ganzen Kontext von missionarischer Kirche zu sein?
Das ist ein Prozess. Die Bibel zu entdecken als Gottes Wort, was ja auch Menschenwort ist, aus einer fernen Zeit und uns fernen Kultur. Und da zu entdecken, dass Gott zu uns redet, das ist ein Prozess. Zum einen ist es ein Prozess, dass Leute die Faszination entdecken, weil sie entdecken, dieses Buch ist geschrieben aus einem Erfahrungshorizont, der nun auch mein Erfahrungshorizont ist. Nämlich ein Gott, der da ist, der sich erfahrbar macht. Und das ist ein Prozess. Und daher braucht es eben die Verkündigung des Evangeliums. Ja, dass mir Leute sagen, ich komme gerne in deinen Gottesdienst, weil ich mag deine Predigten. Das heißt, sie erleben darin etwas, was ihnen gut tut. Ich versuche ihnen einen Erfahrungsraum aufzuschließen, damit sie selber hineintreten und diese Erfahrung machen. Weil sie oft erstmal keinen Zugang zur Bibel haben, sondern das ist ein Prozess. Manche Leute durchlaufen diesen Prozess kürzer, anderen bleibt die Bibel irgendwie immer fremd und sie hangeln sich in einer guten Verkündigung entlang. Und das ist besser als gar nichts. Ja, dass sie sagen, ich verstehe die Bibel nicht, aber was Das höre ich aber, höre ich öfter von Leuten. Ich verstehe die Bibel nicht und das ist mir zu kompliziert. Aber was du sagst, das leuchtet mir ein, das tut mir gut. Und sage, ja, schade. Ja. Oder sie sagen, ich verstehe, ich lese die Bibelstellen nach, die ich von dir erklärt kriege im Gottesdienst. Ich lese die dann, das ist meine Bibellese. Also sie sagen, sie brauchen Vermittlung. Wenn sie selber, sie finden selber keinen Zugang. Ich höre das so. Und nehme das ernst, aber ich denke, sie sind in ihrer Jugend, ich bin in der Jugend, also als 17-Jähriger zum Glauben gekommen sind, uns hat man beigebracht, wie man mit der Bibel umgeht, wie man die Bibel liest, wie man stille Zeit macht und so. Wir haben das gelernt. Ich denke, sie brauchen auch diesen Prozess, den sie aber nie gehabt haben.
Mhm. Dass man das wieder neu lernt.
Dass man es wieder neu lernt und dazu sind Freizeiten, also ein bisschen, ja, Freizeiten oder dass ich mit Leuten einfach Bibel lese, weil ich merke, sie brauchen eine Anleitung dazu. Und das ist ganz überrascht, was da so drin steckt und sagte, das verstehe ich und das tut mir gut. Mm. Aber selber, wenn sie selber lesen würden, ich sage, ich habe den Text schon mal gelesen, ich war ganz unsicher, was er eigentlich bedeutet. Aus dieser Erfahrung kommen sie. Und ich mache es, das Buch, je mehr du dich das Wagnis einlässt, dieses Buch zu dir reden zu lassen, das zu lassen, umso mehr wirst du Schritt für Schritt zu verstehen. Aber die Bibel hat so einen Tiefgang, du brauchst ein ganzes Leben, um einigermaßen mit diesem Buch warm zu werden. Aber das Abenteuer ist grandios, wenn du dich darauf einlässt.
Du hast jetzt mehrfach von missionarischer Kirche geredet, von einem Umbau in Richtung missionarischer Kirche. Wenn ich das will, wie nehme ich zum Beispiel meine Kirchenpflege damit? Wie gehe ich damit Kollegen um, wenn die Kirche umgebaut werden soll?
Das ist ein Prozess und für diesen Umgestaltungsprozess muss man Menschen gewinnen. Und gerade Leute, die schon sehr lange in der Kirche zu Hause sind, sie sind überfordert damit, weil sie ganz im volkskirchlichen Setting, im Betreuungssetting, ja, da ist die Kirche da, die kümmert sich um mich und so. Und sie sind zum Teil ganz traurig, weil sie merken, dass diese Kirche jetzt irgendwie im Bach runtergeht und sie fragen, wo geht das hin mit dieser Kirche? Und da anzuknüpfen und ihr zu zeigen, was Kirche eigentlich ist. Sie ist weniger eine Gemeinschaft, dass derer, die schon da sind, dass man sie einfach betreut, pastoral betreut, meist an den Eckpunkten des Lebens, wenn sie das wünschen, ja, sondern dass Kirche nochmal was anderes ist. Kirche ist von Gott berufene, möchte ich einfach sagen, Dienstgemeinschaft, Familie Gottes. Der anglikanische Erzbischof vor 50 Jahren, also William Temple, hat ein Wort gesagt, was ich liebe. Er hat gesagt, die Kirche ist für die da, die nicht in ihr sind. Und ich muss auch sagen, wir, die wir an Gott glauben in der Kirche, die wir an dieser Kirche dienen, wir sind dazu da für die, die Gott noch nicht kennen. Und lass uns Kirche für andere sein. Und das ist schon der erste Ansatz. Und das ist eigentlich auch Kirche, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. Die Kirche, die hinausgeht und sagt, wie Paulus das sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Kirche wird auch kreativ. Und diese Kirche aufzubauen, ist alternativlos, wenn wir als Kirche nicht in der Bedeutungslosigkeit und in der Marginalisierung verschwinden wollen. Weil wir werden ein Missionsland und ein Missionsland erfordert eine Missionskirche. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und sich auf diesen Prozess einzulassen, ist nicht so einfach für Leute, die in einem ganz anderen Betriebsmodell drin sind. Und das ist aber ein Betriebsmodellwechsel. Und das ist nicht so einfach, wenn man, ja, es ist noch mehr, als wenn man von Microsoft auf Apple umsteigt. Ja, das ist ein völlig anderes Betriebssystem. Aber die Einsicht erst einmal, die ist ziemlich leicht nachvollziehbar. Ich habe das auch mit meiner Gemeinde gemacht, indem ich einfach uns mal gesagt habe, was sind denn die Zielgruppen? Was gibt's denn in unserer Stadt für Zielgruppen? Das sind die frommen Touris, die kommen, um die ist gekümmert, das sind die Luther-Touris. Dann sind es die Intensivprotestanten, das sind die kommen einigermaßen regelmäßig spenden, kennen ihre Pfarrer. Dann gibt's die kirchendistanzierten Kirchenmitglieder, die kommen, also die können ihr Leben lang ohne Kirche leben, aber kommen vielleicht, schicken vielleicht noch wenn überhaupt, ihre Kinder irgendwie zur Taufe oder auch nicht mehr. Aber wenn man sie fragen würde, ja, würde sie sagen, ich bin evangelisch. Und sie identifizieren sich noch damit. Dann gibt es als nächste Gruppe, gibt es die ich nenne sie die spirituell Vorgewärmten. Das heißt, sie glauben irgendwie, dass es Gott gibt, sind aber in keiner Kirche, haben keine richtige Vorstellung, weil sie es an dieser Stelle auch einfach nicht gebildet sind. Sie haben keine religiöse Bildung, aber sie haben eine religiöse Ahnung drin. Und dann gibt es die richtigen Atheisten. Und das ist so die Palette. Und was ist jetzt hier drin unsere Aufgabe als Kirche? Ist es unsere Aufgabe, wirklich nur Kirche zu sein für die Intensivprotestanten und für die frommen Touris? Sondern unsere nächste Zielgruppe ist also erst einmal die kirchendistanzierten Kirchenmitglieder. Das ist unsere erste Zielgruppe. Die nächste Zielgruppe wäre die spirituell Vorgewärmten, die eigentlich offen sind. Also wir sind aller Welt das Evangelium schuldig, aber lasst uns doch mal erstmal anfangen, wo sind die Nächsten, die wir erreichen. Und mit meinen Ältesten darüber gesprochen und darüber nachzudenken, und das öffnet auf eine ganz charmante, natürliche Weise dafür, dass Leute sagen, ja, könnte das sein, dass uns Gott das als Aufgabe vorgelegt hat? Könnte auch sein, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir nicht einfach nur automatisch jedes Jahrhundert weniger werden, sondern wie wir aufbrechen können und vielleicht dann auch einmal den Change hinkriegen, dass, wenn wir, was weiß ich, auf 1000 Gemeindeglieder reduziert sind, aber diese 1000 aktiver werden, begeistert sind und das sich plötzlich wieder ändert und dass wir wieder Menschen erreichen. Und ich halte das nicht nur für möglich, sondern ich halte das für eine Verheißung Gottes, denn Pfingsten war gestern, Pfingsten ist heute, Pfingsten ist morgen, Gott ist erfahrbar und dort, wo Menschen nach draußen gehen, da ist Jesus Christus begeistert und da stellt er sich dazu und das bestätigt er.
Du hast mehrere Bücher geschrieben, das letzte heißt Umkehren oder Untergehen. Kannst du dazu etwas sagen, um was geht es da?
Das ist ein Buch über die Zukunft der Kirche. Sind wir als Kirche, und damit meine ich jetzt vor allen Dingen die beiden Großkirchen, weil wir haben ein Herz für die Katholiken und die habe ich immer mit auf dem Schirm als Adressat, weil ich merke, wir befinden uns in einer Kirchenmodellkrise, eine Ära geht zu Ende. Wie können wir in die Zukunft aufbrechen? Was sind die Hausaufgaben Gottes, die wir zu machen haben? Überhaupt, was sind die Gründe, dass unsere Kirche, so wie sie im Moment verfasst ist, nicht wirklich zukunftsfähig ist? Was sind die Gründe dafür? Und wenn man das also analysiert hat, ich habe dann auch eine gründliche Analyse, was ist eigentlich unser Erbe, unsere DNA? Und warum ist unser Erbe und unsere DNA heute daran hindert, in die Zukunft aufzubrechen? Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Das ist unsere Erfahrung. Und dann gibt es die große Gefahr zu resignieren. Ich sage, es gibt keinen Grund zu resignieren. Das Christentum ist weltweit eine so aufstrebende Bewegung. Und wir müssen einfach auch mal wieder ganz neu gucken, wie wächst Christentum außerhalb Europas oder außerhalb unseres eigenen Kirchenmodells, unseres Kirchensystems. Und wir werden eine Menge Wachstumsgesetze entdecken und unglaubliche Chancen. Und dann das runterzubrechen, unsere Kirchenkultur, was bedeutet das für unsere Kirche? Wie können wir aufbrechen? Und das versuche ich also durchzudeklinieren und auch zu zeigen, einmal an der anglikanischen Kirche, der ja schon vor 60, 70 Jahren das Geld ausgegangen ist und die sich in einem enorm positiven Erneuerungsprozess befindet. Da können wir viel lernen davon. Und wir können ganz viel lernen von den aufstrebenden Kirchen weltweit. Und ich habe so eine große Hoffnung, weil das Evangelium dynamisch ist, weil Jesus Christus lebt. Und wir müssen aufmerksam werden, was ist sozusagen der Kern des Christentums und uns da wieder ganz neu orientieren, ähnlich wie die Reformatoren.
Jetzt bin ich unsicher, hast du schon meine Schlussfrage vorweggenommen? Die wäre nämlich, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Nein, das habe ich nicht vorweggenommen. Was gibt mir Hoffnung für die Kirche? Kann ich ganz klar. Mir gibt Hoffnung für die Kirche und zwar der Nachwuchs des Führungspersonals. Wir haben einen enormen Wandel dort. Es wird immer unattraktiver, Theologie zu studieren. Die Zahl der Theologiestudenten sind rapide zurückgegangen. Das bedeutet aber, der Prozentsatz derer, die mit einer missionarischen Berufung studieren, nimmt zu. Und der Prozentsatz derer, die studieren, weil sie einen guten, bequemen Job haben wollen, der ordentlich bezahlt ist und auch ein großes Sozialprestige mit sich bringt. Die Zahl geht zurück, weil auch die Attraktivität und das Sozialprestige dieses Berufsstandes zurückgegangen ist. Und gerade in Deutschland formieren sich die neuen Ja, diese Leute, die sagen, wir sind nicht angetreten, um den Rückbau der Kirche zu organisieren, sondern weil wir eine missionarische Kirche wollen. Und sie formieren sich ganz neu, nennt sich Church Connection. Sie sind teilweise jetzt schon in die Kirchenleitung, das kirchliche Führungspersonal. In den Ostkirchen ist es teilweise schon, also sie tauchen schon auf. Und das ist sehr, sehr hoffnungsvoll. Die Kirche der Zukunft wird wegen dieses Personals frömmer und missionarischer. Das ist schon gesetzmäßig so. Ganz einfach, weil die Leute so sind. Ich weiß, wie die Leute ticken. Einige von ihnen kommen aus meinem Stall und andere sind meine Freunde. Und es macht mir einfach Freude zu sehen, wie Kirche kleiner wird zum einen, aber wie sie vor allen Dingen, das ist die Freude, sie wird kraftvoller, sie wird authentischer und sie wird ausstrahlender. Das glaube ich ganz sicher.
Wow. Sehr gut. Vielen Dank, Alexander Gart, dass du uns da Rede und Antwort gestanden bist. Vielen Dank.
Vielen Dank. War sehr inspirierend.
War gerne hier.
Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, du hast ja die ganze Episode angelost. Was ist dir geblieben davon?
Ich habe spannend gefunden, wie er davon geredet hat, dass wir ein Defizit an Gotteserfahrungen haben. Sowohl in der Gesellschaft als wahrscheinlich auch in der Kirche. Und dass so ein bisschen das Mystische mehr müsste greifbar werden, gerade bei uns auch in der evangelischen Kirche. Ja. So ein bisschen die Heiligkeit, die wieder spürbar werden sollte. Und ich habe auch spannend gefunden, wie er beschrieben hat, wie sie das probieren, bei ihnen, bei dem Sonntagabend-Gottesdienst und dort das auch mit dem, vor allem auch mit dem persönlichen Segen, wie das Element wichtig ist. Und ich kann mir mega gut vorstellen, dass da Leute etwas mit dem können anfangen oder da so ein bisschen ein Bedürfnis abgeholt wird, wo die Leute haben, wo vielleicht auch nicht so nah in der Kirche eigentlich sonst sind. Und es hat mich ein bisschen erinnert an so ein meditatives Gebet, wo ich eine Zeit lang auch mitgegangen bin, wo sehr gut geleitet war, sehr professionell auch geleitet war und wo so die Jesus-Faszination mega spürbar geworden ist und gleichzeitig so eine Offenheit da war, dass auch Leute, die jetzt gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hatten, gleich sich wohlgefühlt haben und irgendwie etwas gespürt haben, eben von dieser Heiligkeit. Und etwas Zweites, was ich noch sehr spannend gefunden habe, was er gesagt hat, ist, wenn man über die Zukunft von der Kirche und vom Christentum in Europa nachdenkt, dass man dann auch sollte wahrnehmen, was eigentlich außerhalb von den zwei grossen Landeskirchen alles passiert. Also, dass da Bewegungen und Gemeinschaften rum sind, wo sich entwickeln, die auch gross sind. Gerade so Migrationskirchen zum Beispiel. Ja. Und dass das auch Teil ist vom Christentum und es überhaupt nicht so ist, dass irgendwie das Bedürfnis nach dem Glauben schrumpft. Was hast denn du so mitgenommen aus dem Gespräch, Lukas?
Ja, zwei Sachen. Das eine ist, er hat ja immer wieder von Mission geredet. Und das hat er zwar, der Gedanke, den ich jetzt noch darüber rede, hat er zwar fast mehr der Tagung an seinem Referat erwähnt und auf das Wert gelegt, dass er gesagt hat, er kommt von der Religionssoziologie her und in der Religionssoziologie, speziell wenn sie sich eben um Ostdeutschland kümmert, Wittenberg, wo natürlich eine jahrzehntelange Tradition von forcierter Gottlosigkeit hat, aber auf jeden Fall, dass die Religionssoziologie davon ausgeht, dass heute Glaube und Kirchenmitgliedschaft, dass das nicht mehr ein tradiertes Gut ist, sondern dass Glaube zu etwas Persönlichem geworden ist. Also etwas, wo sich ein Mensch ganz persönlich für sich entscheidet, dass es nicht mehr normal ist, dass man zur Kirche gehört und glaubt, sondern dass das eine Frage von der persönlichen Überzeugung geworden ist. Und dass er dann ausgerechnet aus dem dann auch der Bedarf an Mission ableitet. Normalerweise bei uns so Evangelisation und Mission, das sind ja Sachen, die mehr so von der ganz frommen Abteilung von der Kirche kommt, von den eher, ja, das ist ein Kampfbegriff, Evangelikalen. Und er argumentiert jetzt von der Religionssoziologie her und argumentiert für Mission. Das habe ich sehr originell gefunden.
Also das Kind nicht mehr einfach in den Glauben hineingeboren und hineinerzogen werden, sondern dass eben irgendwie erst später auch mit dem in Kontakt kommen.
Ja, und dass dann, ob jemand dazu will gehören, dass das eine Frage ist von der persönlichen Entscheidung. Natürlich, wir auf dem Land sind noch relativ traditionell, da gibt es noch viele Leute, wo das nicht gilt, was er hier gesagt hat, aber wir kommen zunehmend in eine Situation hinein, dass jemand, der glaubt, sich dafür entschieden hat. Das ist nicht eine tradierte Überzeugung. Mhm. Und von daher sollten wir völlig irgendwie schambefreit von dem Glauben reden und für den Glauben, zu dem Glauben einladen. Mhm. Das Zweite habe ich sehr interessant gefunden. Institutionen erneuern sich nicht, weil jemand von oben eine gute Idee hat, sagt er, sondern Institutionen erneuern sich durch Krisen. Und das ist schon etwas, was man auch bei uns beobachtet. Und dann, sagt der Alexander Gart, dann, wenn das so ist, soll man auf der einen Seite zum Anfang schauen, also zu dem, was angefangen hat, Jesus und so weiter, und zum anderen auf Kirchengeschichte, und zwar auf die Bewegungen, wo der christliche Glaube eine gute Zeit hatte. Also man soll quasi von diesen Bewegungen lernen, was gut gegangen ist, wo grosse Überzeugungskraft haben. Und das ist interessant gewesen, auch für uns als Kirchgemeinde mit Ambitionen, wenn wir ja institutionell in einer ziemlichen Krise sind, auf den Anfang schauen, auf Jesus Christus und die ersten Jahrzehnte oder so von der Kirche und auch auf Orte schauen, wo etwas funktioniert. Von denen Lehren, die an ihrem Ort einen Weg gefunden haben, um das Evangelium zu verkünden und zu kommunizieren. Das habe ich einen sehr inspirierenden Gedanken gefunden.
Mhm. Ja, sehr cool.
Ja gut, dann war es das jetzt also gewesen von der Episode 8 in Staffel 4 mit Gästen. Das mal mit dem Alexander Gart von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.